Herzlich willkommen zum Befreiungszeit-Podcast. Mein Name ist Janina Freinhagen und in dieser Folge wird es um, ja, was eigentlich? Irgendwie um mich gehen. Das tut es ja irgendwie immer ein bisschen um meine Meinung, meine Erfahrung, das, was ich im Coaching mache, meine Eindrücke, Trance-Reisen. Ich gebe ja häufig zum Äußeren, was ich so erlebe im Coaching oder auch mit mir selber oder während der Familienaufstellung und all sowas. Aber jetzt, wo ich demnächst die Ehre habe, mit meiner Freundin Sarah einen neuen Podcast aufzumachen, nämlich Freischnauze mit Spitzbart, bin ich damit konfrontiert worden, dass es Sinn machen kann, sowas wie eine Folge 0 zu machen. Aha, dachte ich mir. In dieser Folge 0 stellt man sich wohl vor und gibt so ein bisschen Preis, wer man eigentlich ist und worum es eigentlich geht. Und ich dachte mir so, ja, spannend, das habe ich irgendwie nie gemacht. Und ja, ich dachte mir, ich hole das einfach mal nach. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wer ich eigentlich bin und von wem man sich hier eigentlich diesen Monolog immer anhört. Oder falls ihr noch nie was von mir gehört habt, dann herzlich willkommen zu Folge 0. Ich bin Janina, ich bin Coach, Mediatorin, leidenschaftlich gerne Frau und Mutter von 3 wunderbaren Kindern. Ich mache Familienaufstellung und habe eine ganze Zeit lang auch Abende führen mit Frauen gemacht, bin Impulsgeberin, Wegbegleiterin und mein jetziges Projekt sind gerade die nächsten Rauhnächte, in die sehr, sehr viel Liebe und Energie hineinfließt. Und damit fange ich vielleicht einfach mal an, wo für mich die Reise begonnen hat. Die einen oder anderen, die mich kennen oder die mein Buch gelesen haben, die wissen, dass für mich die Reise eigentlich bei den systemischen Aufstellungen stattgefunden hat. Ich selber habe ganz früh, Anfang 20, also für mich war das früh, da hatte ich noch eine Menge Lebensmittelunverträglichkeiten, also richtig gravierend. Ich konnte kein Gluten vertragen, kein Casein. Das ist, wie mir erklärt wurde, der Bestandteil in Milchprodukten, die sich nicht ersetzen lassen, also nicht die Laktose. Dann kann man ja noch mit laktosefreien Mitteln arbeiten. Ich hatte damals richtig schwere Unverträglichkeiten. Das heißt, nicht nur kein Brot, keine Nudeln, ihr kennt das, sondern eben auch keine Butter, keine Sahne, keine Milch, kein Joghurt, kein Quark. Und umso preußischer ich das also gemieden habe, ich habe damals dann Tests gemacht, dann hieß es, ja, wenn das denn ja gemieden wird, dann kann man es irgendwie wieder einschleichen oder immer mal so ein bisschen. Und bei mir war nichts. Ich war so brav im Vermeiden, ich quoll immer mehr auf und hatte immer mehr Rücken- und Kopfschmerzen. Und umso weniger ich gegessen habe, umso mehr Mensch wurde ich und umso mehr Unverträglichkeiten habe ich auch entwickelt. Irgendwann war es dann auch kein Soja mehr und keine bestimmte Nüsse nicht mehr. Und es wurde immer schlimmer statt besser. Damals war ich aber noch nicht auf dem Standpunkt, auf dem ich heute bin. Heute würde ich sagen, ja, was versuchst du denn so verzweifelt zu verstehen, dass dein Darm das einfach nicht zerspalten kann? Woher kommt diese Not der permanenten Analyse? Was eigentlich nicht zu verstehen ist, kriegst du denn für dich nicht aufgespaltet, um es annehmen zu können? Damals war ich noch sehr lost oder sehr hilflos einfach mit dieser Thematik. Und dann hat mir jemand den Tipp gegeben, ich glaube tatsächlich, es war meine Mutter. Ja, ich glaube ja. Mal bei so einem Wochenendseminar zur Familienaufstellung teilzunehmen, um da eben auch mein Thema in den Ring zu stellen. Das habe ich damals tatsächlich auch getan, völlig unbedarft und bin da so rein, habe eigentlich nicht wirklich gewusst, worum es ging und dachte, mir wird schon schief gehen. Neugier war schon immer meins und dann saß ich da. Ich, also in einer Gruppe von Menschen, die meisten waren älter als ich, und die wurden dann aufgerufen und einige von denen, um Stellvertreter zu sein, also um für jemand anderen zu stehen, also mal die Tante, mal das Kind, mal irgendwas, worum auch immer es gerade ging, und schien dann irgendeinem heimlichen Drehbuch zu folgen, irgendeinem Skript. Und ich saß und habe gedacht, alter Falter, nehmt weniger Drogen oder gebt was ab. Wie komme ich denn aus der Piep hier wieder raus? Ich habe wirklich Fluchtpläne schon entwickelt und dachte mir, irgendwas ist hier ganz weit an mir vorbeigegangen. Das ist mir, sieht lustig aus, aber Freunde der Sonne, nein, nicht mit mir, ich muss hier wieder gehen. Das war so mein Mindset und dann wurde ich reingerufen als die Frau von jemandem. Mein damaliges Männerbild war tatsächlich noch, Menschen sind Männer zweiter Klasse. So nach dem Motto, ist ja nur ein Mann, was willst du denn von dem erwarten? Wie meine Beziehung früher aussehen, kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Auf Augenhöhe und mit Anlehnen und Vertrauen hatte das wenig zu tun. Es ging um Machtkampf. Also eigentlich klassische narzisstische Züge. Es ging ums Gewinnen, wenn man denn gekämpft hat und nicht darum, die Beziehung gangbar zu machen oder für etwas zu kämpfen, sondern es ging immer nur um Recht und um Gewinnen und wer hat die Hosen an und möglichst selber groß sein und sich nicht verletzlich machen. So viel dazu. Danke, danke, danke. Hier, knock on wood. Gott sei Dank konnte ich dieses Männerbild dann im Laufe des Lebens transformieren, habe selber zwei wunderbare Jungs in die Welt gesetzt und inzwischen, ich will nicht sagen, ich himmel Männer an, aber ich finde Männer schon sehr, sehr großartig und bin sehr dankbar für die Polarität in dieser Welt, die es gibt. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gerne Frau und ja, dafür ist ein männliches Gegenüber häufig schon wirklich großartig in der Ergänzung, in der Polarität. Was nicht heißen soll, sich irgendwas oder irgendjemanden abwerte, der sich nicht klassisch zu Mann, Frau definiert, aber in meinem Erleben ist gerade in diesem Kontrast, in den unterschiedlichen Energien ein unglaublicher Gewinn. Also die mein Leitbild ist ein bisschen, da habe ich auch schon ganz viel zu gesagt, vielen Dank für die Emanzipation. Es war dringend notwendig, dieses Patriarchat, die Unterjochung der Weiblichkeit zu besiegen. Und das Wort wähle ich sehr bewusst, weil es schon auch ein Kampf war. Und Kampf ist, kann selten zu etwas Gutem führen. Dennoch bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir, da das Ruder rumgerissen wurde von allen, die sich da engagiert haben und ihr Herzblut da rein haben fließen lassen, dass Frauen heute eben die gleichen Rechte haben wie Männer. In meinem subjektiven Erleben sind wir aber nicht gleich. Wir haben unterschiedliche Energien. Wir Frauen sind zyklische Wesen. Also wir haben einfach schon in uns einen ganz anderen Kreislauf und ein ganz anderes emotionales Erleben. Und das darf auch so sein und das ist gut so. So, zurück zum Thema. Damals, wie gesagt, war ich aber noch auf einem ganz anderen Stern, möchte ich fast sagen, unterwegs und Männer waren also lächerlich. Dass ich mich immer nach einem großen, starken Mann trotzdem gesehnt habe, der mich dann mal hält und bei dem ich mich anlehnen darf, das müssen wir nicht erwähnen, oder? Ich glaube, das hätte ich mir natürlich nie eingestanden, hätte meinem Image nicht gepasst. Okay. Ich wurde jetzt also reingerufen, ohne jetzt was preiszugeben, worum es da ging, weil auch das ist immer ganz groß oder mir ganz wichtig, ist ein bisschen für die Männer in der Runde, die den Fight Club kennen, also alles, was im Fight Club geschieht, bleibt im Fight Club, das gilt für Aufstellung auch, alles, was da geschieht, bleibt auch da, soll heißen, da wird nichts nach außen getragen und so möchte ich das auch halten, so halte ich das bei meinen Aufstellungen, die ich führe, auch. Es ging also um einen Mann, ohne Namen, ohne Thema. Und ich war eigentlich nur eine Haupt- oder eine Randfigur. Es ging der Aufstellung nicht um seine Frau. Und ich wurde da also an seine Seite gestellt als eine, wie ich dann erfahren durfte, sehr liebevolle Frau. Die hatten, glaube ich, eine wirklich gute Ehe. Zumindest stand ich da drin und war gerade innerlich ja noch in meinem völligen Disput und in der mit dem verzweifelten Versuch, nicht alles ins Lächerliche zu ziehen, beziehungsweise mein Amüsement nicht so doll nach außen zu tragen. Und dann war ich schockverliebt. Diesen Mann angeguckt und mir liefen instant die Tränen runter. Ich habe da gestanden und habe gedacht, oh mein Gott, ich bin schockverliebt. Mir ging das Herz auf, ich habe den angeguckt und habe den einfach nur bejaht. Mit meinem ganzen Sein habe ich gedacht, was bin ich ehrfürchtig und dankbar, deine Frau sein zu dürfen. Was ist das ein Geschenk, zu dir zu gehören? Und mit diesem Respekt und der Wertschätzung und der Achtung vor diesem Menschen, ist mir wirklich einfach, mir ist das Herz aufgegangen. Ich stand da und habe gedacht, mir ging es einfach nur gut, also auch wenn mir die Tränen liefen. An alles andere kann ich mich im Übrigen auch nicht so weit erinnern. Also grob an meine eigene Aufstellung noch ein bisschen, die sicherlich einiges Gutes bewirkt hat, aber leider nicht dazu geführt hat, dass ich meine Unverträglichkeiten los wurde. Das hat dann 15 Jahre gedauert, nämlich bis dahin, wo ich dann meine eigene Aufstellung gemacht habe oder meine eigene Ausbildung zum systemischen Familienaufsteller und auch karmisch mir das Thema nochmal angeguckt habe. Also sprich, die familiären Hintergründe, wo es in diesem Leben retraumatisierend war, also der Ursprung war tatsächlich für mich in einem früheren Leben, wobei, ach, früher ist ja immer so eine Bezeichnung. Lass mich sagen, in einem anderen Leben. Raum und Zeit ist ja auch immer nur so eine Erfindung. Also in einem anderen Leben, wo ich mir das angucken durfte und die Ereignisse energetisch transformieren und umschreiben durfte. Und dann eben auch die systemische Aufstellung, in der ich einfach gucken konnte, wenn man die Energie erstmal im Feld hat, dann zieht man ja auch ähnliche Ereignisse an. Dann ist man ja einfach das Gesetz der Anziehung in einem bestimmten Resonanzfeld. Und dann bin ich einfach auch in ein Leben geboren, wo ich wie viele Frauen in diesem Zeitalter in den Kopf geflohen bin, in die Analyse, versucht habe, mir selber Sicherheit zu geben, indem ich immer alles verstehe und hinterfrage und kritisiere und analysiere und alle Menschen immer verstehe und all meine Empathie und mein Reflexionsvermögen darauf fokussiere, zu verstehen, warum der andere tut, was er nur tut. Ich dachte immer, das tue ich, weil ich so empathisch und so liebevoll und so großzügig bin und so ein gut Mensch bin. Erkennen durfte ich dann irgendwann, dass ich das eigentlich getan habe, um mich sicher zu fühlen. Weil wenn ich verstehe, warum die anderen mich nicht mögen, mich ablehnen, nicht nett sind für mich, nicht in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern, um dann anschließend für mich da zu sein, was auch immer für Gründe es geben mag, dann tut es mir nicht so weh, weil dann muss ich mich nicht schuldig fühlen. Man kann also wunderbar über Empathie kompensiert sein. Aber man kann sein Trauma auch nutzen. Man kann Opfer seines Traumas sein, also seiner Kindheitserlebnisse und sich immer wieder auch damit definieren und identifizieren und sich zum Opfer der Umstände machen. Oder man kann sagen, ja, das war traumatisch und ich bin da vielleicht in den Kopf geflohen, raus aus dem Herz. In dann auch, das meinte ich damit, mit diesen in männliche Attribute auch, ne, diese Analyse, in Konkurrenz, in nach vorne gerichtete Energie. Aber wir haben ja nun mal alle auch männliche und weibliche Energien in uns und wir dürfen beide auch leben. Nur für mich war ein ganz heilsamer Weg, zurück ins Herz zu finden. Und die Reise wird sicherlich auch noch weitergehen, aber wieder zurück ins Vertrauen, in den Sanftmut, in die Annahme, aus dem eigenen Image auch mal raus, ne? Von ich kann alles alleine und ich brauche niemanden, zu sagen, nee, ich habe genauso Phasen, wo ich völlig zerschmettert, hilflos und überfordert bin. Und das darf sein. Also ich bin Mensch, so. Und manchmal bin ich emotionales Chaos und auch das darf sein. Dadurch möchte ich meine Analysefähigkeit und meine Empathie und zum Teil sogar, was man, den Muskel, den man viel nutzt, der wird nun mal stärker. Und ich habe relativ früh die Fähigkeit genutzt, die Emotionen zu spüren, die andere Menschen abspalten. Also das, was sie nicht wahrnehmen, kann ich häufig greifen, noch bevor es den anderen Menschen bewusst wird, was ich im Coaching jetzt nutzen kann. Und das ist das, was ich damit meine. Man kann sein Trauma auch nutzen. Also die Fähigkeiten, die man dadurch entwickelt hat. Man muss nicht Opfer seiner Kompensationsstruktur bleiben, aber man kann ja sagen oder erkennen im Idealfall irgendwann, okay, krass, ich musste mir ein Hilfsmittel bauen oder ein bestimmtes Verhalten aneignen, um aus einer bestimmten Situation heil hervorzukommen oder um ein Trauma zu überstehen. Ne? Trauma, Not ohne Lösung. Ich musste da, gut, da wird dann häufig was abgespalten, aber wir entwickeln auch häufig Strategien, wie wir damit besser klarkommen. Und entweder bleiben wir unser Leben lang begrenzt in dieser Strategie und leiden dann häufig drunter, weil wir zwar funktionieren, aber eigentlich nicht frei in unseren Entscheidungen sind. Oder wir können auch, wenn wir da hinkommen, das irgendwann bewusst erkennen und sagen, okay, ich möchte mehr als das, aber ich kann es nutzen. Und das ist auch etwas, was ich einfach meinen Klienten gerne mitgebe. Auch wenn man viel Trauma erfahren hat, heißt das nicht, dass man dysfunktional sein muss oder dass man deswegen den Rest seines Lebens leiden muss. Manchmal ist es auch ist viel Trauma ein Potenzial, was nicht heißen soll, dass ich die Menschen missachten möchte, die unter Trauma wirklich leiden und die in so einem Freeze-Zustand gefangen sind und die das Gefühl haben, sie kommen da gar nicht so richtig raus. Also es geht nie darum, jemanden nicht ernst zu nehmen, sondern es geht darum, Mut zu machen. Und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin in meinem Leben auch nicht immer nur über eine Blümchenwiese gegangen, aber ich durfte viel von dem, was ich erlebt habe, für mich transformieren und daraus lernen. Und das hat mich empathisch gemacht und das hat mich, wie mir neulich eine Klientin, das fand ich sehr charmant, wobei ich erst zusammengezuckt bin, neulich gesagt hat, auch sehr authentisch gemacht. Die sagte zu mir dann nur ein bisschen salopp, Janina, ich bin ganz froh, dass du in deinem Leben auch viel Scheiße gefressen hast, weil sonst könntest du jetzt nicht so gut mit mir arbeiten und hättest nicht immer so ein Verständnis dafür, auch wie es sich anfühlt, weil es nicht nur aus Büchern erlernt ist. Und da dachte ich erst so, na, schönen Dank dafür. Aber ich weiß, was sie meint und ja, schön. Das berührt mich natürlich auch, wenn ich die Rückmeldung kriege, dass die Leute sich gesehen fühlen bei mir und verstanden und das Gefühl haben, dass sie sich gut aufgehoben fühlen. Insofern, ja, das ist das, was ich tue. Ich coache leidenschaftlich gerne, wobei ich das Wort immer nicht mag, aber ich halte den Raum. Ich versuche, mein Gegenüber wahrzunehmen, zu begleiten, Impulse zu geben, zu spiegeln und einfach auch ganz viel Anteil Arbeit zu machen. Immer dahin auch zu gehen, wo es blockiert, wo es begrenzt, wo es schmerzt und dann wirklich als Wegbegleiterin da zu sein, weil ich meinem Gegenüber den Schmerz zutraue. Und es darf nicht darum gehen, zu retraumatisieren, aber es darf darum gehen, nicht nur verkopft immer an alles ranzugehen und sich das analytisch anzugucken, sondern auch den Mut zu haben, die eigenen Emotionen, die ein jeder von uns besitzt, manche haben sie vielleicht verdrängt und abgespalten, zu nutzen wie Wegweiser und zu gucken, wo gibt es noch Anteile zu integrieren, wo gibt es noch etwas zu transformieren, wo gibt es noch etwas zu nutzen, wo habe ich vielleicht Energie, die gefangen ist. Ich habe da neulich mal, als ich über Anteile geredet habe bei der Folge, wie komme ich zurück in meiner Kraft, ganz viel zugesagt. Ja, also hier so ohne Skript, wer bin ich, was mache ich, Folge 0. Ich bin inzwischen, also mein Name ist wie gesagt Janina Freinhagen, ich bin inzwischen 42 Jahre, da muss ich drüber nachdenken, wie alt ich eigentlich bin. Raum und Zeit ist ja auch so eine Sache, wie gesagt, ne? Also früher, als ich noch so völlig preußisch und sehr, sehr, ja, hart zu mir selber war, da hätte man die Uhr nach mir stellen können. Und auch heute finde ich noch, also wenn man verabredet ist mit anderen Menschen, dann hat das auch schon was mit Respekt zu tun, sich zu bemühen, pünktlich zu kommen. Aber alle ADHS-Kandidaten unter uns wissen auch, all das mit dem Timing und so ist so eine Sache. Heute bin ich häufig, also tatsächlich ohne meinen Kalender, bin ich nicht zurechnungsfähig. Ich weiß manchmal nicht, welcher Tag ist. Ich muss dann reingucken, um mir zu sagen, ah, heute kommen die und die Klienten und es ist der und der Tag. Und das mache ich häufig mehrfach am Tag, dass ich mich dann irgendwie frage, warte mal, welcher Tag war heute? Aber gut, auch das gehört zu mir und auch das kann ich inzwischen liebevoll annehmen. Am Anfang hat mich das zugegebenermaßen dann doch etwas gestresst. Also, und genau darum ging es, um mein Alter. Ich bin inzwischen 42, ich habe 3 Kinder. Meine Älteste habe ich mitten im Abitur bekommen, die ist jetzt schon 21. Sprich, mein halbes Leben lang darf ich schon Mutter sein. Was für ein Geschenk. Nicht immer einfach. Hat mich sehr geprägt. Ich habe bestimmt nicht immer alles richtig gemacht, aber ich liebe diesen Menschen abgöttisch. Ein großartiger Mensch. Und ich bin sehr stolz und sehr dankbar, ihre Mutter sein zu dürfen. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine Jungs. Die sind jetzt bald 12 und 13. Auch die liebe ich sehr. Ansonsten, ja, bin ich, was gibt es über mich noch zu erfahren? Ich kriege eine ganze Menge, aber nicht alles ist wichtig. Ich persönlich beschäftige mich mit Anteilarbeit, mit Trauma, mit Sexualität, mit Urvertrauen, mit Selbstliebe, mit weiblich-männlich, mit Emotionen im weitesten Sinne. Ich arbeite über Theta-Healing. Ich arbeite auch, also auch wenn ich sicherlich pragmatisch bin und sehr bodenständig. Ich arbeite auch mit der Akasha-Chronik, also ich gucke mir durchaus frühere Leben an, allerdings nicht so als, auch war ich mal Prinzessin-Ding, sondern im Sinne von, was für Erfahrungen in anderen Leben, was für energetische Blockaden behindern mich heute daran, meinen Weg zu gehen. Und gerade ist es so häufig so, dass wenn wir dann uns Mut gefasst haben oder etwas machen, was wir vorher noch nicht gemacht haben, dann fallen uns manchmal so, oder sogar auch wenn wir Geld bekommen oder in neue Art Beziehung eintauchen, manchmal kommen dann auf einmal Begrenzungen und Blockaden hoch. Und das ist dann häufig tatsächlich karmischer Natur. Und auch auf dem Gebiet arbeite ich wirklich gerne. Das mache ich ausschließlich online, weil das sehr viel Arbeit und Vorbereitung erfordert. Und das, was ich dazu erzähle, auch so vielfältig ist, also mit Spirit Guides und früheren Leben. Und ich gucke mir auch an, was für Blockaden es in diesem Leben gibt. Wir alle haben so einen Seelenkern, der, wie wir ursprünglich gedacht sind. Und wenn wir sehr weit davon abrücken, dann ist es häufig schwer, in unsere Kraft zu kommen. Dann manifestieren wir meistens Krankheiten. Wir sind irgendwie unglücklich und haben immer das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Und diese ganzen Begrifflichkeiten, so, die es da so gibt, die sind, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, einfach so komplex. Und auch das, was ich dann erzähle, dass ich es immer aufnehme und die Aufnahme mitschicke, damit meine Klienten dann die Möglichkeit haben, sich das auch nochmal anzuhören und ganz in Ruhe nachzuvollziehen. Wobei auch da, es geht nicht so sehr um den rationalen Verstand, sondern A, darum, das, was war, zu integrieren und zu verändern, also zu transformieren, das in der Akasha-Chronik selbst zu reinigen, das tue ich dann. Aber vor allem, und deswegen mache ich das, um neues Karma zu schreiben. Also um zu verstehen, wo habe ich damals mich von meinem eigenen Bauplan, meinem Strickmuster entfernt, wo habe ich vielleicht Entscheidungen getroffen, die mir undienlich waren, die mich heute noch begrenzen, wo ich immer noch an einem alten Irrglaube festhalte, wo ich wie in so einem Ripple-Effekt, also dieses, ich werfe irgendwo einen Stein ins Wasser, und heute bin ich immer noch mit den Wellen konfrontiert, die das verursacht hat. Was also kann ich in meiner Macht stehend tun, um Veränderung zu bewirken? Das ist immer meine Ausrichtung. Das ist sowieso grundsätzlich meine Ausrichtung beim Coaching, bei Aufstellung, also bei Familienaufstellung, in der Anteilarbeit, beim Theta-Healing, also ja, das ist eine, ich habe Teki gemacht bei Sandra Weber, die Soul Realignment, also wo es um die Akasha-Chronik geht, das habe ich damals bei Andrea Hess gemacht, großartige Frau, also auf Englisch, die hat mich sehr überzeugt, weil sie eben nicht zu diesen spirituell Geflüchteten gehört. Ne? Also es gibt ja, und die will ich gar nicht abwerten, aber damit habe ich einfach meine Thematik und in die Schublade möchte ich immer nicht so gern gesteckt werden. Es gibt ja auch eine Bewegung, die dann, wo ich immer das Gefühl habe, naja, da ist hier in 3D irgendwie so eine Unerfülltheit. Also, und dann wird alles abgewertet, was vermeintlich menschlich und niederschwingend ist. Also so Geld, Sex, Genuss, Weltliches. Wo ich so denke, Leute, wir sind hier in meiner subjektiven Wahrnehmung, um das Leben zu genießen, um uns zu erfahren. Das Universum erfährt sich durch uns und wir sind hier, um menschliche Erfahrung zu machen. Geld macht frei. Ja, es muss ja nicht um Image gehen und um Statussymbole, aber Geld, was einfach abundant ist, was einfach Fülle ist, ist auch nur Energie. Und wenn wir das negieren, dann negieren wir eine Form von Selbstermächtigung und eine Form von Fülle. Wem dient das denn? Ja, natürlich gibt es ganz viele negative Glaubenssätze um Geld herum oder man kann mit Geld auch eine Menge Böses bewirken, aber das kann man mit allem. Und umso mehr reflektiertere Menschen, spirituelle Menschen, erwachte Menschen, wobei ich auch das Wort nicht so richtig gerne mag, Geld hätten und es sinnvoll einsetzen würden, umso mehr Potenzial hätte das Ganze, umso mehr Sinnvolleres kann man tun. Und das gilt für ganz viele Bereiche. Also dieses sehr spirituell Geflüchtete, so nach dem Motto, ach, das habe ich alles nicht mehr nötig und ach ja, ich bitte dich, also Geld, das lehne ich ab, das ist ja alles nur vom Teufel und das brauche ich gar nicht, ich habe das nicht mehr nötig und nee, also weißt du, so körperliche Sachen, Sexualität, das ist ja auch nur ganz niederschwingend und das sind ja nur, da geht es ja nur um Triebbefriedigung und so, da, also da muss ich viel atmen, um da nichts so zu sagen. Ich meine, jedem das Seine, ne? Also leben und leben lassen. Aber damit habe ich so meine Themen oder, nee, was heißt Themen? So möchte ich nicht wahrgenommen werden. Also das bediene ich nicht, die Schiene. Für mich ist die Spiritualität eine Ergänzung oder eine Möglichkeit, um das Leben im Hier und Jetzt in vollen Zügen zu genießen. Und so handhabe ich das auch und so ist Andrea Hess, die ich sehr großartig fand und deswegen habe ich bei ihr mehrere Kurse gemacht zum Soul Realignment, um diese Technik tatsächlich einfach zu lernen, sich in die Akasha-Chronik einzufinden, um dann für mich aber natürlich auch für andere Readings geben zu können. Ja, was noch? Aufstellung, systemische Aufstellung sind etwas, was ich immer wieder als unglaublich machtvolles Werkzeug empfinde, weil es einfach so ein bisschen so ein Urknall ist. Es ist, man kann so viel wirklich im Raum visualisieren, was man sonst gar nicht so zu greifen bekommen hätte. Und was sich eben auch über die Logik nicht immer lösen lässt. Und ohne da jetzt ganz ausufern zu werden und ganz viel drüber erzählen zu wollen, aber für mich ist immer so, alles, was einmal, das sagt Joe Dispenza ja auch immer, alles, was wir einmal fühlen konnten, also wenn es zum Beispiel ums Manifestieren geht, es reicht nicht, es nur zu wollen oder sich das zu wünschen, weil dann verstärken wir eigentlich nur die Sehnsucht danach, sondern es geht darum, den Zustand herbeizuführen, dass wir es bereits haben und dann damit ein Hochgefühl zu erzeugen, um uns in die Frequenz des jeweiligen oder dessen zu erheben, wonach wir uns sehen. Und da ist für mich da ist für mich auch in der Aufstellung ganz viel Macht drin und ganz viel Heilungspotenzial. Alles, was ich in mir verankert habe, in meinem System, das kann ich auch anziehen. Und es reicht nun mal nicht, sich mit den Themen immer nur rational auseinanderzusetzen oder sich verkopft Gedanken über seine Emotionen zu machen oder über die Verkettung in der Familie oder also gerade bei Aufstellung, wobei man kann Anteile aufstellen und Erkrankungen. Und ich habe noch eine Zusatzausbildung auch gemacht zum Tumorkrieger, weil ich einfach Klienten hatte, die Krebserkrankung hatten und ich so das Gefühl hatte, okay, wenn ich dann wirklich auf der Ebene aufstelle, dann möchte ich dazu nochmal eine Zusatzausbildung, die sich wirklich darauf fokussiert, wie kann man einen Umgang mit einer Krebserkrankung finden. Und ich finde, das ist ein unglaublich machtvolles Werkzeug und etwas, was ich wirklich jedem nur einmal ans Herz legen kann. Selbst als Stellvertreter, also wenn man nicht sein eigenes Thema in den Ring schmeißt, geht man immer, es gibt keine Zufälle, es fällt zu, was fällig ist. Und wenn man ausgewählt wird, dann ist das immer auch ein Learning für einen selbst. Irgendwas geht in einem selber immer in Resonanz und das ist wirklich ein Geschenk. Was gibt es noch zu sagen? Also das ist so mein Feld, in dem ich mich bewege. Ich mache auch Paar-Coaching, was ich auch sehr liebe tatsächlich. Wobei es meiner Erfahrung nach, also ich sage häufig so ein bisschen salopp, weil es einfach tatsächlich meinem Erleben entspricht. Naja, ihr habt nicht wirklich Beziehungsprobleme, sondern die einzelnen Individuen haben Themen aus ihrer Kindheit, die nicht verarbeitet sind, die dann in die jeweilige Beziehung einfließen. Und ich mache dann Paar-Coaching eher auf der Ebene, dass ich natürlich auch schon die beiden Teilnehmer dieser Beziehung zusammen bei mir habe und so ein bisschen Verständnis füreinander generiere, weil es ganz häufig einfach eine Kommunikationsschwierigkeit ist und dass ich Gott sei Dank mit ein bisschen Begleitung oder Leitung klären lässt häufig, also auch langfristig, nicht nur in Bezug auf einen Streit, sondern so das Verständnis füreinander, wie kommuniziert mein Gegenüber eigentlich, also was meint er eigentlich, wenn er das sagt oder was sagt er eigentlich gerade nicht oder so, ne? Da glaube ich, bin ich ganz gut darin, das so greifen zu können und es zu vermitteln, also zumindest waren das bis jetzt die Rückmeldungen, an dieser Stelle einmal danke, das ist immer schön, ist immer schön, Rückmeldungen zu erhalten. Rückmeldungen welcher Natur auch immer sind, immer gern willkommen. So. Aber ganz viel ist es dann tatsächlich auch 1:1 Arbeit, also dass ich mit den jeweiligen Partnern im 1:1 arbeite, um zu gucken, was ist es gerade, was dich da so aus dem Lot bringt, was dich dann in deiner Beziehung unglücklich handeln lässt, sodass ihr euch gegenseitig die Beziehung und das Miteinander erschwert. Ja, ansonsten bin ich noch Mediatorin, individualpsychologische Mediatorin, was bedeutet, dass ich jetzt nicht so diejenige bin, die Akten schwingt, also irgendwelche Paragraphen zitiere und vom Rechtswesen ganz viel Ahnung hätte, sondern tatsächlich mehr allparteilich da bin, um Streitparteien oder Konflikte zu leiten, so dass sich wirklich jeder gesehen fühlt und dass man ein Verständnis kriegt für die Hintergründe da, die den Einzelnen so dazu bewegen, in so eine Starre zu kommen oder wo es dann eben wie keine Lösung mehr zu geben scheint, egal ob in Familien oder in Beziehungen oder bei der Arbeit oder wo auch immer oder in Schulen oder ne? Da geht es dann immer darum zu gucken, wo ist der Grund dahinter? Also was ist hier eigentlich die Thematik? Weil das, was vordergründig knallt, selten der Grund dafür ist, warum so ein Streit überhaupt eskaliert und dann auch sich nicht lösen lässt von den Individuen. Da bin ich auch unterwegs. Das ist auch etwas, was mir wirklich Freude bereitet. Was so ein bisschen daran liegt, glaube ich, dass ich, selbst wenn es knallt, ich Gott sei Dank und bin ich sehr dankbar für, in vielen Bereichen sehr angstfrei bin und Streit für mich einfach auch, also solange Leute sich noch streiten, sind da noch Emotionen im Spiel, da wollen sie noch was voneinander, da ist noch was möglich und ich sehe Konflikt oder Streit auch häufig als Chance auf Veränderung, auf einen Neustart, auf emotionales Potenzial, auf Energie, auf Kraft und insofern darf es bei mir immer alles sein, also sowohl in meinem Privatleben als auch im Coaching, come as you are, so. Was gibt es denn über mich sonst noch so zu erzählen? Ich glaube, gar nicht so richtig viel. Da wird es eine Folge 0-10 Minuten gehen soll, habe ich nicht hingekriegt. Na gut, egal. So viel vielleicht mal von mir. Die Leute, die mir schon seit, ich weiß gar nicht, 3 Jahren jetzt oder so folgen und ich habe mich noch nie vorgestellt, es tut mir leid. ich habe das hier mit nachgeholt. Bitte seht mir das nach, ich bin sehr unvorbereitet. Damals in dieses Podcasting reingesprungen, einfach weil ich mich persönlich aufgeregt habe darüber, dass das Thema Wut so verkannt wurde, weil mir Wut so wichtig war und auch als Motor in meinem Leben häufig verkannt wird und weil ich einfach so felsenfest davon überzeugt bin, dass Unterdrückung der Wut wirklich häufig zu Schaden führt und zu passiver Aggressivität und auch zu Erkrankungen und so. Deswegen meine allererste Folge völlig chaotisch aufgenommen und ohne Skript, wobei ich rede jetzt ja auch ohne Skript, aber ja, auch einfach ein bisschen naiv so dahergeredet, war tatsächlich Ja zur Wut. Und ich bin einfach damals überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mich vorzustellen, weil ich so dachte, naja, das hören ja eh nur die Menschen, die mich kennen oder die schon immer im Coaching waren. Aber das mag ja auch anders sein. Also ich hoffe, dass mich auch Menschen mir zuhören mögen, die bis jetzt noch nicht bei mir waren. Wobei ich an dieser Stelle vielleicht mal sagen sollte, ich coache auch online. Also das ist auch immer nicht allen so ganz klar. Natürlich kann man auch im Online-Coaching zu mir kommen. Familienaufstellungen gehen online nicht. Oder, nee, das will ich so gar nicht sagen. Das habe ich noch nicht gelernt. Interesting, vielleicht sollte ich mich damit mal beschäftigen. Aber das ist bis jetzt noch nicht in meiner Agenda. Alles andere lässt sich eigentlich auch online machen und auch die Rauhnächte. An denen kann man auch online teilnehmen. Genau. So, genug von mir. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen interessiert. Wenn nicht, dann nicht. Aber zumindest habe ich jetzt mal eine Folge 0 gemacht. Und wie immer, gemeinsam für befreite Zeiten. Janina.